Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Astrid Ravul am Mikrofon und einem Fußball-Bundesliga-Spieltag, der ganz im Zeichen von Fanprotesten stand, 12 Minuten Schweigen, Spielunterbrechungen durch Gegenstände auf dem Rasen und diverse Banner. Alles Zeichen des Unmuts über den beschlossenen Investoreneinstieg der deutschen Fußballliga. Sportlich begeisterte der Leipziger Sieg zum Abschied von Emil Forsberg heute Abend noch gegen die TSG Hoffenheim. Thomas Kunze.
Leipzig gegen Hoffenheim, das war lange Zeit wenig Topspiel und doch wurde es am Ende ein emotionales Spektakel. In einer ziemlich zerfahrenen ersten Halbzeit brachte Klostermann Leipzig per Abstauber verdient in Führung, Kabak aber gelang mit einem wuchtigen Kopfball kurz vor der Pause der Ausgleich. Nach dem Wechsel hatten dann beide Teams zunächst die Möglichkeit zur Führung, die Statik des Spiels aber änderte sich nach 66 Minuten. Emil Forsberg kam in die Partie, es war das letzte Heimspiel für den Schweden für Leipzig und Forsberg bescherte sich und den Fans einen traumhaften Abschied. 2:1 per Traumtor nach 70 Minuten und dann auch noch der Assist zum 3:1 durch Simakon nach 74 Minuten. Mehr geht nicht, um laut Tschüssi zu sagen.
Ich weiß nicht. Es war ein super Ball von Lolo und ich habe den gut angenommen. Und was soll ich sagen? Wir haben danach auch super souverän gespielt, finde ich, und auch verdient gewonnen. Das war ganz wichtig für uns, auch noch einen Schritt zu machen. Jetzt sind wir dritter Platz, glaube ich, machen Druck da oben und das ist genau so, was wir wollen.
Hoffenheim verliert dagegen so ein bisschen den Anschluss an die Top 4 der Tabelle und das, obwohl sich das Team in Leipzig gut verkauft hat. RB Leipzig dagegen siegt sich auf den dritten Platz, dank eines märchenhaften Abschieds von Emil Forsberg.
Borussia Dortmund dagegen ist wieder im Liga-Alltag zurück. Die Leistung beim FC Augsburg war mehr Schwarzbrot im Vergleich zum Sahneschnittchen-Champions-League-Auftritt gegen Paris zuletzt. Edgar Endres.
Am Ende ist es ein Kampf auf Biegen und Brechen. Ein Duell von Torwart Finn Dahmen gegen Dortmunds Offensive. Mit einigen spektakulären Reflexen rettet er seinen FCA das 1:1. Ein Punkt, der für Dahmen absolut verdient ist.
Insgesamt bin ich schon zufrieden mit mir und auch mit der Mannschaft. Ich glaube, wir haben echt ein gutes Spiel gemacht, haben gut dagegen gehalten. Dass man in so einem Spiel doch ein paar Chancen zulässt, ist, glaube ich, irgendwo normal. Aber im Nachhinein wird sich wahrscheinlich, wenn man aufs Spiel schaut, sagen, dass das Unentschieden doch okay ist.
Die Elf von Trainer Jestorup geht durch Ermedin Demirovic in der 23. Minute in Führung. Doch Daniel Mahlen schafft gut 10 Minuten später das 1:1. Als die Schwaben kurz nach der Pause durch Mittelstürmer Philipp Tietz 3 Möglichkeiten haben, glauben die Augsburger sogar ans ganz Große. Hadern ein wenig mit der Chancenverwertung, so Niklas Dorsch.
Vielleicht ein bisschen die letzte Genauigkeit gefehlt bei uns, auch der letzte Ball, die letzte Flanke. Trotzdem sind wir immer wieder in diese Situation gekommen. Das ist erstmal positiv hervorzuheben, dass wir überhaupt dahin kommen, dass wir gegen starken Gegner wie Dortmund und viele Chancen rausspielen. Das ist auch nicht selbstverständlich. Jetzt geht es noch darum, auch die Sachen zu finalisieren und ja, eiskalt auch zu sein am Ende des Tages.
Egal, dass die Augsburger unter Torup in 8 Spielen 13 Punkte holen, ist stark. Jetzt heißt es, das Ganze noch veredeln. Beim Schwabenderby in Stuttgart am Mittwochabend. Dann wäre das Weihnachtsfest perfekt.
Auf Superlative hatte Bochums Trainer Thomas Letsch nach dem 3:0-Erfolg gegen den 1. FC Union Berlin nach eigenen Angaben keine Lust, aber ein bisschen stolz klingt er dann doch.
Wir haben heute eine klasse Performance hingelegt von der ersten Minute an. Es war eine völlig ungewöhnte Atmosphäre heute mit diesen 12 Minuten Ruhe. Danach war es wieder so, wie ich das Stadion hier kenne. Und trotzdem hat die Mannschaft von der ersten Minute an Gas gegeben. Das war beeindruckend. Wir haben fast nichts zugelassen und umgekehrt uns viele Chancen erarbeitet. Wir müssen ja am Schluss eigentlich noch das Vierte auf jeden Fall machen. Aber wir wollen jetzt nicht zu kritisch sein, sondern den Sieg nehmen wir mit. Wichtiger Sieg vor dem letzten schweren Spiel noch in Leverkusen.
Mainz verpasst einen luftverschaffenden Heimsieg gegen Heidenheim und muss sich dafür vor allem an die eigene Nase fassen. Jens-Jörg Krieg.
Erst hast du kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu. Eine Variation des Klassikers lieferten die Mainzer, die in fast allen Statistiken die bessere Mannschaft waren, außer eben in Sachen Tore. Und so jubelten am Ende die Heidenheimer, die in der 12. Minute durch Pieringer den einzigen Treffer des Tages machten und damit den ersten Auswärtssieg des Aufsteigers feiern durften. Die Situation für den Tabellenvorletzten aus Mainz, der mit dieser 0:1 Niederlage seine gruselige Heimbilanz weiter ausbaut, wird damit immer prekärer und die Aussichten vor dem Jahresabschluss am Dienstag in Dortmund sind alles andere als beruhigend.
Wolfsburg dagegen schafft zur Freude von Trainer Niko Kovac mit seinem auch noch dezimierten Team den Auswärtssieg beim Tabellenletzten in Darmstadt.
Ja, tut natürlich sehr gut, vor allen Dingen in der Situation, in der wir uns befinden. Wir spielen eigentlich immer ordentlich, sind immer al pari und es klappt in den letzten Wochen nicht. Jetzt haben wir das zweite Auswärtsspiel gewonnen. Heute hat die Mannschaft ein wirklich tolles kämpferisches Spiel geleistet, spielerisch auch einige Akzente setzen können. Die beiden Chancen bzw. das Tor, das wir erzielen, war schon sehr gut herausgespielt.
Zweitligist Hannover 96 hat gerade vereinsintern viel Trouble. Der Stammverein bezweifelt nämlich die Rechtsmäßigkeit der Abstimmung zum DFL-Investoreneinstieg. Im Fokus dabei die Frage, wie 96-Geschäftsführer Martin Kind abgestimmt hat. Dazu hat Thorsten Poppe recherchiert. Sein Beitrag ist in der DLF-Audiothek-App und auf deutschlandfunk.de/sport zu finden. Und auch sportlich lief es für Hannover heute in Kiel nicht gut. Mats Nicholson.
Holstein Kiel schlug in der ersten Hälfte zu wie ein Spitzenteam. 96 war besser im Spiel, aber Kiel schoss die Tore. Becker traf nach 26 Minuten. Nur eine Minute später legte Fiete Arp das 2:0 nach. Und Arp traf danach kurz vor der Pause noch zum 3:0. Damit war das Spiel gelaufen. In der zweiten Hälfte wurde ein vierter Kieler Treffer nach Eingriff des Videoassistenten noch zurückgenommen. 96 ohne Chance. Hannover spielte auch noch eine halbe Stunde lang in Unterzahl. Der eingewechselte Christiansen sah gelb-rot. Hannover überwintert im Tabellenmittelfeld. Holstein Kiel hat dagegen Chancen, Herbstmeister zu werden, wenn St. Pauli sein letztes Spiel des Jahres nicht gewinnt.
Außerdem verlor Nürnberg 0:2 gegen den Hamburger Sportverein. Magdeburg unterlag 2:3 gegen Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC und Osnabrück trennten sich torlos. Nach den schweren Ausschreitungen von Hansa Rostock-Fans in der zweiten Fußball-Bundesliga bei der 0:3-Niederlage in Paderborn haben die Ostwestfalen schwere Vorwürfe erhoben. Auch die Polizei Paderborn äußerte sich. Caroline Kempe.
Die vorläufige Bilanz: 25 Verletzte, darunter ein schwer verletzter neutraler Zuschauer. Er war nach Polizeiangaben von einem Rostock-Fan am Kopf verletzt worden. Der Gästefan war vorher über einen Zaun in den Sitzplatzbereich geklettert. Außerdem wurden unter anderem 8 Ordner und 12 Polizisten verletzt. Mit hoher krimineller Energie hätten wenige Gästefans Grenzen überschritten, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung des gastgebenden SC Paderborn und der Polizei. Die Fans hätten Verletzungen unbeteiligter Stadionbesucher sowie massive Sachbeschädigungen und einen Spielabbruch in Kauf genommen. Im Laufe des Spiels hatten die Gästefans mehrfach Pyrotechnik aufs Spielfeld geworfen. Das Spiel musste 2-mal unterbrochen werden. Vor dem Spieltag hatte die aktive Fanszene bundesweit Proteste gegen den beschlossenen Investoreneinstieg in der deutschen Fußballliga angekündigt. Auch das Bundesligaspiel zwischen Mönchengladbach und Bremen musste am Abend unterbrochen werden, nachdem Fans Geldmünzenimitate aufs Feld geworfen hatten.
Beim Skisprung-Weltcup in Engelberg hat sich einer den Sieg gesichert, den vielleicht nicht alle auf dem Zettel hatten. Pius Paschke nämlich ist mit 33 Jahren aus dem Hintergrund nach ganz vorn gesprungen. Ann-Kathrin Rose.
Auf den Schultern seiner Teamkollegen jubelte Pius Paschke, reckte die Arme in die Höhe und raufte sich die leuchtend rosa Wollmütze. Seinen ersten Weltcupsieg mit 33 Jahren. Diesen Moment in der klirrenden Kälte der Schweizer Berge, all das konnte er gar nicht so richtig fassen.
Muss ich erst noch verarbeiten, aber richtig cool.
Im ersten Durchgang war Paschke nur Sechster gewesen, hatte sich mit einem Sprung auf 135 Meter dann aber nach ganz vorn geschoben. Und das mit einer Erfolgsformel, die eigentlich ganz simpel klingt.
Selbstvertrauen so hoch wie noch nie und die Technik auch so stabil wie noch nie und dann... Ja, es ist halt cool, dass es dann auch wirklich für mal ganz vorne reicht.
Und das zum ersten Mal. Mit 33 Jahren ist er der älteste Skispringer mit einem Premierensieg und hat auch deshalb gewisse Pflichten.
Verpflichtung ist auf jeden Fall eine Runde Bier für alle. Und alles, was drüber hinausgeht, ist dann immer meine Verpflichtung. Weil ich packe nicht mehr.
Vielleicht ist das auch besser so, denn ein Springen gibt es in Engelberg ja noch.
Franziska Preuß gerade erst wieder genesen, Philipp Horn nicht treffsicher genug, Benedikt Doll im Pech. Die deutschen Biathlon-Spezialisten hatten beim Weltcup in der schweizerischen Lenzerheide keine optimalen Voraussetzungen, um sich gegen die skandinavische Übermacht zu stemmen. Christoph Nahr.
So richtig glauben kann es Benedikt Doll nicht im Ziel. Gestern noch gefeierter Sprintsieger, heute durchgereicht im Verfolgungsrennen als 17. nach 7 Strafrunden. Und so wird aus dem erwarteten Duell zwischen der deutschen und norwegischen Mannschaft ein Triumph der Wikinger. Johannes Tinjesbø gewinnt sein 76. Weltcuprennen vor Endre Strømsheim und Sturla Holmlagreid, ein Dreifachsieg für Norwegen. Bester Deutscher ist Philipp Horn als 7., Johannes Kühn wird 9., Justus Strilo 10. Auch bei den Frauen reicht es nicht für einen Podiumsplatz. Franziska Preuß wird knapp 4. hinter der Norwegerin Marit Ischolz-Kogan. Ganz vorne Frankreich. Die Sprintsiegerin Justine Pressas-Boucher gewinnt vor Julia Simon. Vanessa Vogt als 7. und Janina Hettich-Walz als 8. schaffen es noch unter die Top 10.
Ich bin Asta Travol und damit geht Sport aktuell zu Ende. Ich nenne Ihnen aber noch die drei Damen, die gerade den Rodel-Weltcup gewonnen haben in Whistler in Kanada. Es sind Julia Taubitz, Anna Beerreiter und Merle Frebel.